Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast.
Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und heute gibt's den 2. Teil des Interviews mit Frank Sieren über sein Buch Shenzhen – Zukunft made in China. Im 1. Teil haben wir einen guten Überblick darüber bekommen, was passiert da eigentlich gerade alles in Shenzhen, welche Firmen sind da ansässig, wo stehen die technologisch und was ist da gerade so in Entwicklung, aber auch was macht dieses ganze System eigentlich aus. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann scroll einfach so ein bisschen runter zum letzten Sonntag und hör da auf jeden Fall nochmal rein. Das ist wirklich cool geworden. Jetzt gibt's den 2. Teil und heute schauen wir ein bisschen kritischer auf das System, schauen auch auf die Downsides der Entwicklungen in Shenzhen und überlegen, ja, was wollen wir eigentlich nicht in Europa haben von den Entwicklungen, die wir da gerade in China sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Frank Sieren.
Read Only. Interview.
Dann lass uns doch jetzt mal die andere Seite anschauen des Ganzen, weil man guckt sich ja immer, man sieht irgendwie die Hochhäuser und die Innovation und alles ist irgendwie spannend und interessant. Gleichzeitig ist die chinesische Gesellschaft ja auch nicht perfekt und es gibt da durchaus Schwierigkeiten und Probleme. Und ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mit was ganz Konkretem aus deinem Buch an. Du beschreibst, dass in Shenzhen kaum geschlafen wird. Und es kam mir furchtbar ungesund vor und ich habe mich sofort gefragt, wie groß das Thema Drogenmissbrauch ist.
Das Thema Drogenmissbrauch spielt keine so starke Rolle, wie man sich das im ersten Moment vorstellen würde. Die Frage ist natürlich, um was für Drogen geht es. Wenn man das Aufputschmittel damit einbezieht, dann ist das schon ein anderes Thema. Wenn man Schlafmittel mit einbezieht, ist das auch ein anderes Thema. Generell ist der Gebrauch von Drogen relativ stark kontrolliert, wobei es in Shenzhen größeren Spielraum gibt als in anderen Städten. Mhm. Insofern ist das auch ein Thema. Der entscheidende Punkt in der Frage des Schlafens ist eher, dass man nichts verpassen will. Weil man das Gefühl hat, wenn man in Shenzhen lebt, jetzt, wenn ich jetzt durchhalte, dann wird mein Startup ganz groß rauskommen, dann muss ich in Zukunft nicht mehr arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sowohl etwas, was den Fortschritt vorantreibt, als auch etwas, was sehr gefährlich ist, weil die Leute darüber krank werden und sich nicht mehr trauen, Urlaub zu nehmen oder im Büro schlafen. Und das ist eine Situation, wo jetzt sogar die Regierung gesagt hat, Freunde, jetzt zwingen wir die Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter zwingen, pünktlich nach Hause zu gehen und Urlaub zu nehmen. Das ist jetzt gerade ein paar Monate her, dass das eingeführt wurde.
Okay, also auch hier, das ist ganz, ganz interessant, weil das ist ja was, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sich im Silicon Valley die Regierung einmischt. Und ich meine, in Deutschland haben wir zwar Regeln für dieses Thema, aber auch da werden die ja im Startup-Bereich sehr, sehr stark gedehnt. Und das ist ja durchaus auch Konsens, dass man das halt so macht.
Die Regierung schreitet immer dann ein, wenn es Überhand nimmt. Mhm. Und das Problem ist, was Überhand ist, entscheidet die Regierung, beziehungsweise am Ende sogar die Partei. Mhm. Und deswegen sind diese Eingriffe, haben immer was Gutes, aber auch immer was Problematisches und was Schwieriges. Und das Grundthema ist bei diesen Innovationen, sie funktionieren alle über Daten. Und wo viele Menschen sind, kann man viele Daten sammeln. Und mit künstlicher Intelligenz kann man diese Daten jetzt auch viel, viel besser sortieren und verarbeiten. Das bedeutet einerseits, dass so Technologien oder Entwicklungen wie das autonome Fahren sehr, sehr viel schneller vorankommen, weil man einfach in kürzerer Zeit mehr Daten bekommen hat. Aber das bedeutet auch, dass man die Menschen viel besser überwachen kann, natürlich. Weil diese Daten kommen alle von Menschen und diese Daten erzählen darüber, wie die Menschen, was die Menschen machen, unter Umständen sogar, was sie denken, was sie vorhaben. Und diese Daten kann man immer zu politischen Zwecken missbrauchen. Und dann sind wir bei Orwell. Und zwar wahrscheinlich bei einem Orwell hoch 10. Weil man wahrscheinlich zur Überwachung nicht einmal mehr Menschen braucht, sondern das können Algorithmen tun und können zum Teil politisch kritische Menschen herausfiltern. Es ist möglich, in diesen modernen Städten die Menschen außerhalb ihrer Wohnung, innerhalb der Wohnung ist es noch nicht so, praktisch lückenlos zu verfolgen. Und es gibt auch Computer, da gibt man dann einmal ein Bild ein oder Software, da gibt man einmal ein Bild ein und dann sucht die Software in den vielen Kameras nach Bildern dieser Person und erstellt einen Film, wie diese Person durch die Stadt geht. Lückenlos. Mhm. Das geht alles. Und das ist natürlich für unsere Vorstellung sehr erschreckend. Ja, für unsere Vorstellung an Freiheit. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns sehr früh mit diesen Themen beschäftigen und diese Innovationen sozusagen mit unseren eigenen Wertesystemen formen und sagen, das wollen wir nicht. Und interessanterweise spiegelt das auch zurück. Die Chinesen haben jetzt gerade ein eigenes Datenschutzgesetz auf den Weg gebracht, das ziemlich genau dem europäischen Datenschutzgesetz entspricht.
Aber muss die Regierung in China sich daran halten? Das ist ja immer, ich finde, das ist ja immer die spannende Frage, weil diese Diskussion haben wir ja auch.
Die Antwort lautet im Zweifel nein. Aber trotzdem gibt es so ein Gesetz. Und das Gesetz wird jetzt erst einmal angewendet, um die Menschen vor den Unternehmen zu schützen. Der Staat hat sich da noch ein bisschen fein rausgenommen, der steht zwar auch drin, aber die Unternehmen müssen jetzt viel, viel deutlicher machen, was sie mit den Daten der Menschen tun. Und es ist überhaupt mal der Gedanke etabliert in China, dass der Mensch ein Recht an seinen Daten hat. Alles noch in einem sehr kleinen Stadium. Es fängt jetzt gerade erst an. Nur ich habe das eben etwas Ähnliches erlebt im Umweltbewusstsein. Als ich Mitte der 90er nach China gezogen bin, hat sich niemand für Umwelt interessiert. Der Müll wurde hinters Haus in den nächsten See gekippt. Und wenn der See voll war, hat man einen neuen See gesucht. Und alle haben gesagt, pappalapapp, ihr Ausländer habt gut reden, wir wollen jetzt erstmal Geld verdienen. Wir wollen Wohlstand, wir wollen neue Klamotten, neue Unterhaltungselektronik, Reisen, was auch immer. Aber in den 25 Jahren, fast 30 Jahren, in denen ich in China bin, ist ein ganz starkes Umweltbewusstsein gewachsen. In dem Maße, vielleicht immer langsamer, als wir das wollten und waren sehr ungeduldig, haben auch ein bisschen vergessen, wie lange das bei uns gedauert hat, vom Club of Rome bis heute. Und meine Hoffnung ist, dass es eben in der Bevölkerung dann auch ein solches Datenschutzbewusstsein wächst. Und da hilft es auch dann nichts für die Regierung, dass sie nicht gewählt werden muss, dass es eine Diktatur ist. Wenn der Druck in der Bevölkerung groß genug ist, dann müssen die reagieren. So war das im Umweltschutz und so wird es auch beim Datenschutz sein. Also da darf man sich nicht vorstellen, dass das nur eine Top-Down-Bewegung ist, sondern die Regierung und die Partei haben große Angst vor der Bevölkerung. Und ein Großteil Überwachung besteht eigentlich vor allem darin, Unmut möglichst schnell zu erkennen. Nur das ist eben oft Unmut, den kann man einen nicht einfach unterdrücken, sondern da muss man handeln. Weil das ja schon auch eine viel offener Gesellschaft ist als die Sowjetunion. Man kann ja einfach reisen und wieder zurückkommen. Man kann mit einem VPN-Kanal sich in die gesamte Internetwelt global vernetzen. Also diese Informationen sind ja alle da. Das heißt, dadurch gibt es einen gewissen Druck. Aber, und das ist eben immer so, unter Umständen geht die technologische Entwicklung schneller als der Schutz davor. Mhm. Und das ist eben eine riesige Gefahr für den Spielraum der Zivilgesellschaft. Und die Gefahr ist eben, dass die Menschen, die das jetzt noch gar nicht so schlimm finden, sondern eher den Gedanken der Sicherheit und der Ordnung gut finden, dass die praktisch dann in ein paar Jahren so umgarnt sind, dass sie da gar nicht mehr rausfinden. Das muss nicht so kommen, aber das ist eine große Gefahr und vor allem auch eine Gefahr, die wir im Westen, glaube ich, eher sehen als die Menschen in China, weil wir diese Erfahrungen schon früher gemacht haben.
Ja, also ich finde es ganz spannend, weil ich meine, dieser Vergleich zum Umweltschutz, der erschließt sich mir, aber der hinkt natürlich auch an dem Punkt, dass der Umweltschutz viel, viel weniger mit dem vermeintlichen Schutz des Staates und der Regierung zu tun hat als der Datenschutz. Na, weil wenn neue digitale Kanäle genutzt werden können von rebellischen Gruppen, von Protestanten, von AktivistInnen und so weiter, dann möchte man, glaube ich, da ja gern Einblick haben, um die eigene Partei, die eigene Regierung zu schützen.
Und aber das ist beim Umwelt, bei den Umweltbewegungen, ist das ja ähnlich. Also man hat ja, der Staat hat ja Angst vor diesen Umweltbewegungen, vor sozialen Unruhen. Dadurch, dass es Massenbewegungen gibt, dass die Bauern plötzlich alle loslaufen und sagen, wir haben kein sauberes Wasser mehr. Also das ist durchaus eine sozusagen eine reale Gefahr für die soziale Stabilität. Und wenn ich gefragt werde, was ist das größte Risiko in der Entwicklung Chinas, dann antworte ich meist mit einem Wort. Und das Wort heißt Wasser. Wenn China das Wasser ausgeht, dann ist Schluss. Dann ist auch Schluss mit der politischen Stabilität. Weil Wasser kann man nicht mal eben in Tankschiffen in den Mengen herbringen, sozusagen. Und so viele Entsalzungsanlagen kann man auch nicht in so kurzer Zeit herstellen. Das heißt, der politische Sprengstoff in der Umweltbewegung und in der Datenschutzbewegung ist ähnlich hoch. Okay. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und beim Datenschutz ist es sogar einfacher, das Thema in den Griff zu kriegen, als bei der Umweltverschmutzung, weil man eben sozusagen alle zwingen muss, die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen. Was sehr, sehr kompliziert ist im Alltag. Aber vielleicht bin ich ein wenig zu optimistisch, aber ich habe das eben erlebt. Und mir schien in den 90er Jahren, schien es mir geradezu unvorstellbar, dass die eines Tages auf die Idee kommen würden, zu sagen, jetzt reicht's aber. Jetzt wollen wir saubere Luft und sauberes Wasser. Und inzwischen werden ja Müllverbrennungsanlagen, gibt's Demonstrationen, Müllverbrennungsanlagen werden verhindert. Interessant ist, dass in Shenzhen, gerade in Shenzhen, auch NGOs jetzt immer mehr Rechte bekommen. Früher durften NGOs nicht klagen und sie durften kein Geld sammeln, sondern nur Einzelpersonen. Dann lag das Risiko bei den Einzelpersonen. Das war natürlich dann schwieriger. Das hat man jetzt abgeschafft. Das heißt, auch da merkt man, da gibt's Druck und man muss nachgeben, selbst in einer Diktatur, um diesen Druck zu kanalisieren, sozusagen, damit einem das nicht um die Ohren fliegt. Und ich bin auch nicht der Überzeugung, das hört man ja immer wieder jetzt, dass es die Idee gescheitert ist, dass dem wirtschaftlichen Aufschwung eine politische Reform folgt. Ich glaube, das ist noch zu früh für ein Urteil. Das ist ein riesiges Land. Und wir neigen dazu, ein bisschen die Geschwindigkeit, die Entwicklungsgeschwindigkeit dieses Landes ein bisschen an unseren relativ kleinen Ländern zu messen. Und ich glaube, es ist noch zu früh, und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen in China auch irgendwann sagen, so, wir wollen jetzt aber mehr Civil Society, wir wollen mehr NGOs, wir wollen mehr mitbestimmen, das dann genauso aussieht wie im Westen. Das muss man nochmal sehen. Hier in China machen sich selbst demokratiefreundliche Reformer schon lustig über die Art und Weise, wie wir wählen. Einmal alle paar Jahre. Die gucken dann im Fernsehen die Bilder in den amerikanischen Turnhallen, wo die Leute mit irgendwelchen Waschschüsseln da sitzen und die Zettel da hin und her werfen. Also diese Form der Mitbestimmung hat es schwer an Attraktivität zu gewinnen. Aber es gäbe ja ganz andere Formen der Mitbestimmung. Heute kann man ja eben über die vielen Daten auch sehr, sehr, sehr ständig und immer wieder neu Stimmungen und Wünsche herauskristallisieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in China nicht kommt. Es wird nur viel, viel später kommen, als wir denken.
Dann lass uns mal noch das ganze Thema, ja, so ein bisschen soziale Gerechtigkeit und Durchlässigkeit auch anschauen. Mir ist beim Lesen übrigens aufgefallen, dass ich ein unglaublich schlechtes China-Bild habe. Und ich habe mal so in meinem Umfeld rumgefragt und habe festgestellt, das scheint irgendwie bei uns allen so ein bisschen manifestiert zu sein. Und ich kann nicht ganz ausmachen, woher es kommt. Aber mein Gefühl ist immer, naja, in China gibt's so eine kleine Elite, die darf Unternehmer sein. Und beim Rest, dann, ich sage das jetzt so ganz, ganz furchtbar plakativ, ja, beim Rest werden so ein paar, die begabteren Dorfkinder, die dürfen dann in die Stadt und mehr Bildung genießen, und es ist alles unglaublich stark geregelt, bis man dann eben aus dieser Milliarde an Menschen so diese Elite rauskristallisiert hat, die in der Lage ist, diese Innovation zu treiben. Wie nah ist diese Vorstellung an der Wirklichkeit?
Also erstmal nochmal zu dem China-Bild ganz kurz. Das ist eigentlich ein ganz normales Phänomen, ein menschliches Phänomen, dass die Etablierten sozusagen sich selber an den Besten messen und die Aufsteiger an den Schlechtesten, einfach um den Abstand noch ein bisschen länger zu halten. Das hat der Adel mit den Bürgern gemacht, das haben die Männer mit den Frauen gemacht und machen es auch immer noch. Das haben die Engländer mit den Amerikanern gemacht, als die selbstständig wurden. Also das ist eben dieses Machtspiel zwischen den Führenden und zwischen den Aufsteigern. Und das passiert eben jetzt zwischen dem Westen und China. Man muss ja sich durchaus vergegenwärtigen, was da passiert. Über Jahrhunderte konnte der Westen, die Minderheit des Westens, die Spielregeln der Mehrheit bestimmen. Erst die Europäer, dann die Amerikaner. Diese Epoche, die geht gerade vorbei, und wir sind mittendrin. Wir sind Zeitzeugen dieses gigantischen Wechsels, also der Entstehung einer wirklichen multipolaren Weltordnung, die natürlich alles auf den Kopf stellt und wahrscheinlich eine ähnlich große Bedeutung hat wie der Klimawandel oder die Digitalisierung. Insofern ist das Phänomen gar nicht so ungewöhnlich. Also der Impuls, unsere Welt zu verteidigen, wobei man aber sagen muss, auf Dauer kann eben die Minderheit nicht die Geschicke der Mehrheit bestimmen. Das ist innerhalb Chinas so, und das ist außerhalb Chinas weltweit auch so. Und die zweite Frage bezog sich auf die Durchlässigkeit. Also erstmal, es gehört zu einem Klischee über China, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß ist. Tatsächlich ist sie genauso groß wie in den USA. Also der Gini-Koeffizient, das berechnet, die liegen ungefähr auf der gleichen Ebene. Jetzt ist die Frage, ist eigentlich Amerika durchlässiger für Aufstiege oder ist China durchlässiger? Und ich würde mal sagen, vorsichtig formuliert, ist China nicht weniger durchlässig für den Aufstieg als die USA. Ein Beispiel: Es gibt eine Prüfung im Jahr, durch die müssen alle durch. Die Prüfung ist für alle gleich. Und
alle sind SchülerInnen oder StudentInnen?
Alle sind SchülerInnen. Alle wollen auf die Universität und müssen diese Prüfung machen. Da gibt es auch keine Abkürzung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das Kind mit den reichen Eltern hat vielleicht mehr Zeit für Nachhilfe und kann auf eine bessere Schule gehen. Das ist auch so, das wird man auch nie ganz ändern können. Aber ich glaube, dennoch ist das eine sehr durchlässige Gesellschaft. Warum? Weil es eine aufsteigende Gesellschaft ist, weil es eine Gesellschaft ist, die sehr schnell wächst. Das heißt, selbst wenn ich die Prüfung nicht bestehe, kann ich ein Start-up gründen, kann ich eine Firma aufmachen. Und da das ein Land ist, in dem eben auch viel noch nicht entwickelt ist, ist die Chance natürlich viel größer, dass ich von ganz unten nach ganz oben durchmarschiere, als in westlichen Ländern, die schon viel entwickelter sind, wo die Positionen schon viel länger und viel dauerhafter besetzt sind. Und insofern würde ich diese Einschätzung nicht teilen, dass das sozusagen nur für eine ganz kleine Gruppe geht. Der American Dream, den gibt's jetzt auch in China. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist so. Und du hast das Wort Elite benutzt. Mhm. Ein bisschen abwertend oder ein bisschen, die Chinesen würden das anders benutzen. Die Chinesen würden sagen, wir müssen ein System haben, wo die Besten der Besten zum Zuge kommen. Mhm. Und das ist deren Vorstellung von Elite. Das heißt, wenn du sozusagen einmal in das System reinrutscht, und da reinzurutschen ist sicherlich auch Zufall, aber eben nicht nur, wenn du wirklich gut bist, geht das, dann wird unglaublich gefördert. Die Ausbildung gefördert, da gibt's Geld, da sind dann alle dahinter, sodass das Ausbildungssystem jetzt eine ganz seltsame Ausprägung hat. Im Vergleich zu Indien ist die Grundausbildung, also alle können lesen und schreiben, ist da. In diesem mittleren Segment ist es schwierig. Da muss man noch nachbessern. Und dann wieder, ich würde sagen, die Elitenförderung, die Förderung der Besten ist eine der besten der Welt. Und die ist dann auch ab einem gewissen Punkt dann auch unabhängig von Geld. Da kann man sich nicht reinkaufen. Also auf keinen Fall in dem Maße, in dem Universitäten wie Harvard funktionieren. Eine Klammer muss man machen, ist das Thema Parteimitglieder. Da gibt es nochmal Sonderförderungen und Sonderkanäle, die sicherlich die Vorstellung, dass alle die gleiche Chance haben sollten, die gleiche Startbedingungen, die ein bisschen unterlaufen.
Okay. Wir könnten noch, glaube ich, ewig uns über China unterhalten, sowohl über die spannenden positiven Entwicklungen als auch über die Probleme, die es gibt in dem Land. Aber ich habe vor etwas über einer Stunde auf Aufzeichnen gedrückt. Deshalb müssen wir hier jetzt Schluss machen. Ich würde dich bitten, die Frage, die ich vorhin gestellt habe, über die positiven Dinge auch umgekehrt nochmal zu beantworten. Ganz kurz und knapp, was ist denn in Shenzhen Alltag, was du glaubst, was wir in Europa verhindern sollten?
Die umfassende Überwachung, ohne dass wir wissen, was mit den Daten passiert. Also eine Überwachung, wo ich kein sozusagen Recht habe darüber, was mit meinen Daten passiert. Das, glaube ich, müssen wir unbedingt verhindern. Und das ist etwas, was politisch in einer Art und Weise missbraucht werden kann, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Nicht, dass wir gesteuert werden, ohne dass wir es merken. Das ist heute schon möglich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Wertvorstellungen, gerade auch den europäischen Wertvorstellungen, in China anklopfen und sagen, Freunde, das ist alles toll, aber jetzt setzt euch mal hin und hört uns mal zu, hört uns mal unsere Erfahrungen an, hört euch mal unsere Erfahrungen an. Und das dürfen wir nicht herablassend machen, wir können die Chinesen auch nicht mehr zwingen, die Zeiten sind vorbei, die Kolonialzeit ist vorbei, aber was wir können überzeugend sein, wir können unsere Werte überzeugend vertreten und das müssen wir bei diesem Datenthema eher heute denn morgen tun.
Sehr, sehr spannend. Also China scheint ein Land zu sein, mit dem wir uns auf jeden Fall auf Augenhöhe auseinandersetzen und das uns technologisch gerade zumindest aus Shenzhen raus überflügelt. Das wird auf jeden Fall noch interessant, das weiter zu beobachten. Und ich bin mir fast sicher, du bist noch ein bisschen in China und wirst irgendwann noch mal ein Buch drüber schreiben, oder?
Ja, ich kann ja leider nichts anderes. I'm stuck, sagt man im Englischen. Ja.
Frank sitzt fest und informiert uns. Ich danke dir für den ganzen Input.
Gerne. Vielen Dank, Frank. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Read Only. Steckbrief. Titel und Autor.
Shenzhen. Zukunft made in China zwischen Innovation und Kontrolle.
Verfügbare Sprachen.
Bisher in Deutsch, aber es kommt auch in Englisch und natürlich in Chinesisch.
Seitenanzahl.
Das Buch hat 416 Seiten.
Verlag.
Penguin.
Wo erhältlich?
Natürlich im Buchhandel, aber eben auch online. Man kann es als E-Book herunterladen oder auch als Audiobook. Ich habe es selbst eingesprochen.
Preis.
22 Euro.
Read Only. Gewinnspiel. Bedingungen.
Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach nur eine E-Mail schreiben. In dem Betreff schreibst du Gewinnspiel und den Titel deines Wunschbuches und das schickst du an die Adresse gewinnspiel@startup-insider.com.
Preise.
Zu gewinnen gibt es 5 Exemplare des Buches Shenzhen – Zukunft made in China von Frank Sieren. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, das war das gesamte Interview mit Frank Sieren. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Freude am Podcast und habt ein bisschen was mitgenommen, ein paar neue Dinge gehört. Ich fand's spannend, es war total interessant, mit Frank zu sprechen. Und nächste Woche höre ich hier Mirko Wolf-Wiegert. Er ist einer der Mitgründer von Fritz Kohler und hat die Gründergeschichte des, ja, jetzt ja auf keinen Fall mehr Startups, aber des Unternehmens aufgeschrieben. Und wir unterhalten uns darüber, wie das so gelaufen ist, wie die Anfangszeit war, aber auch, was die Marke eigentlich ausmacht und wie sie sich weiterentwickelt. Ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Sonntag wiederhören und wünsche euch eine fantastische Woche.
Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchvorstellungen von und für Unternehmer. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.